Sie hören SWR Kultur am Mittag. Morgen ist es 20 Jahre her, dass in Berlin das Holocaust-Mahnmal eröffnet worden ist. In der historischen Mitte der Hauptstadt, südlich des Brandenburger Tores, erstreckt sich seitdem ein Feld mit 2711 quaderförmigen Betonstelen. Darunter der sogenannte Ort der Information. Und dieses Denkmal war und ist von Anfang an immer wieder von zum Teil heftigen Debatten begleitet worden. Frank Hertwig, Literaturchef und Fernsehautor bei SWR Kultur, hat mehrere Filme gedreht über das Mahnmal. Zum 20. Jahrestag der Einweihung gibt es von ihm nun eine dreiteilige Dokumentation in der ARD Mediathek zu sehen. Hallo Herr Hertwig.
Hallo.
Denkmal der Schande wurde das Holocaust-Mahnmal im Jahr 2017 vom AfD-Politiker Björn Höcke genannt. Das war sicherlich ein Tiefpunkt der Debatte. Sie haben ja dieses Denkmal von Anfang an als Journalist begleitet. Was haben Sie in diesen Jahrzehnten rund um diesen Ort an Tief, aber vielleicht auch an Höhepunkten im Gedächtnis, die Ihnen jetzt sofort wieder einfallen?
Also was mir immer schnell einfällt, ist eine Geschichte, die vielleicht gleichzeitig ein Tief und ein Höhepunkt war. Ich weiß noch, als Martin Walser die Friedenspreisrede 1998 gehalten hatte, hat er auch sehr gegen das Holocaust-Denkmal geschrieben und gesprochen. Und dann war später in einer Kuratoriumssitzung, bei der wir dabei waren, kam Peter Eisenman, der Architekt, rein und sagte dann plötzlich, he is so clever. Und dann dachte ich, über wen redet er plötzlich? Und dann kam raus, er sprach, hatte mit Martin Walser gesprochen. Und danach hat Martin Walser seine Haltung dazu geändert und hat immer sehr positiv über das Holocaust-Denkmal geschrieben. Und da waren, glaube ich, die zwei Seiten sozusagen ganz eng beieinander. Eine zu kritische Position und dann, glaube ich, dann eine richtige Erkenntnis. Es ist sehr wichtig, dass wir dieses Denkmal haben.
Sie, Herr Hertwig, waren mit Ihrem Team ja auch näher dran als viele andere, durften als einzige Journalisten sogar an den Sitzungen des Kuratoriums teilnehmen. Da ging es ja auch zum Teil hoch her. Wie haben die Debattanten da auf Sie und die Kamera als Fremdkörper reagiert?
Sie fanden es nicht sehr angenehm, muss man ganz klar sagen. Es ist dann aber so, es gibt eine gewisse Dynamik dann, wenn dann mal das Reden losgeht, dann denkt dann niemand mehr an die Kamera. Im konkreten Fall war es so, wir hatten eine klare Absprache, wir geben das Material nicht raus vor der Eröffnung. Wir haben wirklich brisante Dinge gehabt, haben wir aber nie rausgegeben, sprich wir hatten dann doch eine Vertrauensbasis, auf der alles ganz gut funktioniert hat und am Ende wusste auch Wolfgang Thierse meinen Namen und hat uns immer sozusagen kurz eingeführt und damit war das dann, wie man so sagt, der Käse gegessen.
Und schon in der Planungsphase gab es die ersten heftigen Debatten, zum Beispiel um die Beteiligung der Firma Degussa. Worum ging es denn dabei genau?
Es gab immer ein großes Thema und das war der Graffiti-Schutz. Und Peter Eisenman, der Architekt, sagte, er will gar keinen Graffiti-Schutz. Wenn die Leute meinen, sie müssen das Mahnmal, das Denkmal vollschmieren, dann sollen sie es tun. Also er hatte da immer eine sehr pragmatisch lässige amerikanische Haltung. Die Stiftung, die das Ganze ja organisiert hat, wollte immer einen Graffiti-Schutz, weil sie gesagt haben, das wollen wir uns jetzt doch nicht erlauben. Also antisemitische Schmierereien etc. wollen wir immer wegmachen können. Und dann hatte Peter Eisenman eine Stele rausgesucht. Wir waren da dabei in Joachimsthal und die hatte Graffiti-Schutz. Und dann schienen alle Probleme gelöst, weil wir dachten, okay, die Stiftung ist zufrieden, Eisenman ist zufrieden. Und dann kam plötzlich auf, dass die Firma Degussa diesen Graffiti-Schutz geliefert hat. Und dazu muss man wissen, die Vorläuferfirma von Degussa war die Degesch. Und die Degesch hat im Dritten Reich Zyklon B produziert für Auschwitz. Und was Schlimmeres geht's gar nicht. Das war in der Stiftung davor diskutiert, aber nicht richtig ernst genommen worden. Und dann tauchte dieses Thema auf in einer Kuratoriumssitzung. Wir waren da dabei und plötzlich war eine Bedrückung im Raum. Und jeder wusste, wir können jetzt einfach nicht so weitermachen. Dann gab's eine sehr, sehr intensive Diskussion. Und am Ende hat man sich dann mehrheitlich entschieden, das Denkmal jetzt zu dem Zeitpunkt nicht zu stoppen. Das hätte passieren können. Es hätte auch passieren können, alle Stelen abreißen, die damals schon standen. Und dann hat Thierse und hat die Mehrheit entschieden, doch weiterbauen mit Degussa.
Ein Jahr nach der Einweihung haben Sie damals schon einen Film gedreht mit der Frage, wie das Mahnmal denn nun angenommen wird. Was war denn damals die Antwort?
Es war erstaunlich, also alle, ich sag mal, ausländischen Menschen, Besucher, die dort waren, fanden es durchweg positiv. Es hat niemand in irgendeiner Form an dem Mahnmal gezweifelt, sondern man war eher sehr beeindruckt, was man da zu sehen bekommen hat und auch zu fühlen bekommen hat. Aber es gab natürlich unter den Deutschen, muss man schon sagen, unglaubliches kleinliches Gerede. Es ging dann um Geld. Es ging darum, muss man mieten in Berlin. Ich meine, als wäre das das teuerste Grundstück der Welt gewesen. Wenn man sieht in Berlin vom Kanzleramt Wiese, vom Hauptbahnhof Wiese, Tiergarten, ein Wald. Also so dramatisch war es da nicht. Und das war schon sehr kleinlich. Und da merkte man da, dass auch viel Aversion sozusagen gegen das Denkmal noch da waren. Aber es gab natürlich logischerweise auch sehr viel positive Stimmen.
Würden Sie, Herr Hertwig, denn jetzt mit ein paar Jahrzehnten Abstand sagen, dass das Holocaust-Mahnmal wirklich sowas geworden ist wie ein Denkmal für die Ewigkeit? Also dass es wirklich dabei hilft, die Geschehnisse von damals nicht zu vergessen? Oder ist es vielleicht auch eine Erscheinung seiner Zeit? Also mit der Aussicht darauf, dass jetzt die Gesellschaft vielleicht in nochmal 80 Jahren sich so weit weg von der eigenen Geschichte bewegt hat, dass dieses Mahnmal vielleicht seine unmittelbare Wirkung auf unsere Nachfahren gar nicht mehr haben wird oder auch gar nicht mehr haben kann.
Was ich aus heutiger Sicht sehr beeindruckend finde, es ist wie selbstverständlich dort. Niemand stellt es dort mehr in Frage. Und was auch, glaube ich, immer noch sehr gut ist, die Effekte, die im Mahnmal erzeugt werden. Ich war jetzt gerade vor kurzem wieder dort und die vor allem auch im Ort der Information erzeugt werden. Die Bedrücktheit der Menschen ist, finde ich, heute noch genauso da, wie es vor 20 Jahren nach der Eröffnung da ist. Und wenn man jetzt die Zeiten bedenkt, wir werden die Zeitgenossen von damals, die Zeitzeugen, verlieren. Darum wird das Mahnmal, glaube ich, immer wichtiger. Peter Eisenman wollte immer, dass sich in dem Mahnmal auch unsere jeweilige Gegenwart spiegelt. Das heißt, wenn wir uns verändern werden, wird unser Umgang sich sicher auch mit dem Denkmal ändern. Aber ich glaube, dass es eine unglaublich starke Kraft entwickelt hat und die Kraft auch hat. Und ich bin froh, dass es das Mahnmal gibt, weil in der heutigen politischen Situation, ich sage jetzt mal mit den Vogelschiss-Historikern der AfD etc., da weiß man nicht, ob dieses Mahnmal heute noch gebaut werden würde.
Die neue dreiteilige Dokumentation mit dem Titel Das Holocaust-Denkmal Berlin, die Entstehung eines Mahnmals, die finden Sie ab sofort in der ARD-Mediathek. Und gesprochen habe ich darüber mit einem der Macher dahinter, Frank Hertwig, Leiter der Literaturredaktion und Fernsehautor bei SWR Kultur. Vielen Dank, Frank Hertwig.
Gerne.